Zwitschergezwitscher. Die Story hinter der Schlagzeile.
Ein Energy Sachsen Original.
Wop nach Gangnam Style. Wop, 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 wop. Richtig schlaue Gossipgezwitscher. Vögelchen.
Ja.
Könnten jetzt schon erraten, worum es geht, oder?
Aber meinst du nicht, die Leute haben einfach den Titel gelesen?
Das kann natürlich sein. Nein, weil die Leute, die Gossip-Gezwitscher hören, die sind immer direkt so, boah, geil, neue Folge, ich gehe direkt rein.
Egal, was ist.
Egal, worum es geht, Hauptsache rein und hören.
Egal, ob Nando zwei Stunden von seiner Liebe zu Billie Eilish redet, Hauptsache rein.
Hauptsache, ja.
Okay, genau. Na erstmal noch hallo. Schön, hallo, dass wir wieder hier zusammen sind.
Schön.
Freuen wir uns. Wer den Titel schon gelesen hat oder Nandos Hinweis verstanden hat, es geht heute, nee, lass uns erstmal drüber sprechen. Letzte Folge, erstmal die letzte Folge komplett außer Acht gelassen. Du, neues Jahr, neue Sitten hier. Letzte Folge, da ging es um einen der krassesten DJs, Avicii, ist ja gerade wieder in aller Munde so ein bisschen nach dieser Doku auf Netflix. Hast du die jetzt mal geschaut?
Ich hab's immer noch nicht geschafft.
Och Nando, du hattest zwei Wochen Zeit.
Ah, ja, stimmt, ne? Ach Mensch, aber es ist so viel passiert in den zwei Wochen.
Ah.
Wirklich, ich war unterwegs. Ich war zu Hause, ich war unterwegs, ist so viel passiert.
Na gut, okay.
So.
Heute dachten wir uns, ey, was ist eigentlich gerade so aktuell? Welche Promi-Schlagzeilen gibt es dann? Worüber können wir vielleicht auch ein bisschen länger quatschen? Klar, die Oscar-Nominierungen sind raus, da freuen wir uns ja auch. Wicked, beziehungsweise die Schauspieler, die holen sich ja da auch gleich mal ein paar nice Nominierungen. Oder auch der Film Emilia Paris, die Grammys waren jetzt auch. Aber das ist ja alles old tea in a way. Das ist ja alles nicht relevant für uns.
Ist ja nicht relevant, ne? Wir wollen ja wirklich mal richtig reingehen in die Materie.
Ganz
ich glaube, da haben wir ein Thema gefunden, weil ich sehe hier schon wieder die 20 Zettel, die du hier auf dem Tisch hast.
Das sind nur 6.
Da wusste ich, Arne Tausch hat schon wieder einen Deep Dive gemacht.
Ja, tatsächlich.
Zu Hause auf der Couch mit dem iPad oder dem Mac irgendwie auf dem Schoß, Teechen, Kerze an und dann wurde da mal zack rein.
Du warst nicht dabei, aber du hast es erstaunlich gut beschrieben.
Naja, ich kenne dich doch langsam.
Na, ich sehe.
Langsam kenne ich dich doch.
Also wir haben uns überlegt und es ist ein Thema geworden, das haben wir hier im Podcast wirklich eigentlich noch kaum angesprochen, bis fast gar nicht tatsächlich. Wir sind durch den aktuellen Mega-Hit Appetit draufgekommen von Rosé und Bruno Mars und da dachten wir uns, ey, warte mal, das hatten wir ja noch gar nicht. Wir sprechen heute über Rosé, Blackpink und auch ein bisschen K-Pop im Allgemeinen. Wir wollen heute einfach mal ein bisschen mehr in diese Bubble rein, am Beispiel von Blackpink und Rosé. Und damit würde ich auch einfach mal sagen, let's go.
Oh mein Gott. Aparté. Rosé und Bruno Mars auf Erfolgskurs. Rosé, von Blackpink zur Solo-Karriere. Rosé, der neue und bald größte K-Pop-Star am Promi-Himmel.
Oh mein Gott.
Ich habe mir überlegt, Nando, also ich habe hier einen kleinen Fahrplan für uns. Pass auf. Lass uns tatsächlich erstmal erst beim Song AFT bleiben. Weißt du denn, worum es da genau geht?
Da weiß ich ganz genau.
Mhm.
Nämlich, also ich sag ja gerne APT. Also wir müssen darüber mal kurz reden.
Ja.
Das ist ja schon ein Streitpunkt, ne, wie man diesen Titel richtig ausspricht.
Na, die Amis sagen APT.
So.
Aber richtig heißt es APT.
Aber warum denn? Ey, pass auf,
wenn du die Erklärung weißt, warum dieser Song so ist, wie er ist, weißt du es.
Mein Argument ist, Rosé hat das Album rausgebracht und jeder Song auf diesem Album hat einen englischen Namen. Warum soll es jetzt bei APT anders sein? Also ja, die singen ja über dieses Spiel, ne, ist ja so ein Saufspiel, da geht es ums Saufen. Irgendwie mit den Händen macht man so wie bei hier Last Ketchup. So bewegt man die Hände und irgendwann hält man die so hin und dann irgendjemand muss dann trinken, keine Ahnung. Und dann singen die das ja, aber APT sind ja die drei Buchstaben, was ja abgekürzt, die Abkürzung ist, glaube ich, für Apartment.
Genau, aber nicht halt so ausgesprochen.
Naja, ich würde es schon so aussprechen.
Ja, aber sonst, auch
aber warum sollte dann jeder Songname auf diesem Album sonst auch Englisch dastehen?
Na, weil es ein koreanischer Begriff ist. Die haben einfach diesen koreanischen Begriff, diesen Wortlaut praktisch gesehen, einfach nur verschriftlicht.
Ich mach's jetzt einfach so, wenn ich mal on air diesen Titel anmoderieren muss, dann sage ich, habe ich mir abgeguckt von einem anderen Sender. Dann sage ich einfach mal APT, APT, ich sage einfach beides.
Kannst du natürlich auch machen.
Ne? Weil ich smart bin, deswegen.
Naja, oder du lernst einfach die richtige Weise.
Ich frag dich dann nochmal.
Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen tiefer schon davor vor dieser Folge mit beschäftigt. Wie gesagt, es ist die Abkürzung eines koreanischen Begriffs. APT. ausgesprochen. Ich könnte dir jetzt nicht dieses Schriftbild, ich kann kein Koreanisch, Chinesisch, Japanisch, kann ich alles nicht. Auf Englisch übersetzt bedeutet das Ganze dann Appartement, also Wohnung. Und dabei handelt sich eben das Ganze um dieses beliebte koreanische Trinkspiel. Um das Spiel zu spielen, singt man eben A-Bitte, 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 A-Bitte und bewegt dazu seine Hände. Also anschließend legen alle Spielerinnen und Spieler die Hände aufeinander in die Mitte. Gleichzeitig ruft dann jemand eine Zahl und jeweils die unterste Hand wird nach oben gelegt. Und zwar so oft, wie diese ausgewählte Zahl eben ist. Und wer als letztes die Hand oben hinlegt, muss dann eben trinken. Und warum das Ganze auch Appartement oder Richtung Koreanisch Aparte heißt, es sollen halt Stockwerke in einem Gebäude symbolisieren. So. Und daher hat dieses Spiel seinen Namen.
Toll. Jetzt weiß ich es auch. Ganz genau.
Sehr gut. Rosé hat diesen Song ja tatsächlich an einem ganz langen Tag im Studio geschrieben, hat sie mal erzählt in einem Interview. Und hat tatsächlich überlegt, diesen Song wieder zu löschen, weil sie sich dachte, boah, ich kann doch nicht über den Trinkspiel einen Song machen. Das ist doch eigentlich alles ein bisschen weird.
Naja.
Und ihr Team war aber tatsächlich so begeistert von diesem Song, hat es absolut geliebt und hat gesagt, nee, den musst du rausbringen, das ist cool. Und dann hat sie eben auch noch Bruno Mars gefragt, wo sie auch laut Interviewaussagen total aufgeregt war, weil sie Bruno Mars selber feiert. Der hat dann auch noch Ja gesagt und naja, hier sind wir.
Und die haben zusammen gesoffen, hat er mal erzählt irgendwie. Und sie hat ihn unter den Tisch getrunken irgendwie, keine Ahnung.
Du, ich würde mal sagen, wenn man schon über ein Trinkspiel singt, dann sollte man es auch gespielt haben.
Oder trinkt jetzt erstmal kurz.
Na, trink
mal den Pfefferminztee kurz.
Macht es. Ich habe auf jeden Fall noch von uns mitgenommen, dieser Song ist aber einfach eingeschlagen wie sonst was, ne? Also
nee, ach, gar nicht. Das hört man irgendwie nicht ständig. Ich habe den auch nicht komplett im Ohr, stimmt.
Nee, überhaupt nicht. Der Song hat so einiges verändert. Also alle möglichen Charts haben sie mal direkt damit gestürmt. Zum Beispiel die UK Official Single Charts. Da haben sie einfach Geschichte geschrieben. Es ist der Song, der sich mittlerweile in der 4. Woche auf Platz 2 hält und ist damit das erste K-Pop-Lied, das 12 Wochen in den Top 5 und 4 Wochen in den Top 2 verweilt hat. Und gleichzeitig führt der Track auch die Official Streaming Charts an. Auch in den deutschen Charts dominiert der Hit. Also seit seinem Einstieg am 25. Oktober hat sich der Song wirklich kontinuierlich nach oben gearbeitet und hält sich nun einfach in der 3. Woche in Folge auf Platz 1. Insgesamt ist der Song auch schon seit 13 Wochen in unseren deutschen Single-Charts vertreten. International zeigt sich das Ganze nochmal beeindruckender von der Reichweite. Es gibt nämlich die Billboard Global US Charts, wo der Song, beziehungsweise die Billboard Global Exclusive US Charts, so glaube ich, wo der Song aktuell in der 12. Woche auf Platz 1 steht. Also man merkt schon diese, also ich habe hier noch mehr Zahlen, ich glaube der wichtigste Fact ist irgendwie, dass sie sich tatsächlich mit dem Erfolg schon hinter Mariah Carey's All I Want for Christmas einfach einreihen oder Miley Cyrus auch mit Flowers. Sind sie praktisch auf Platz 3 und das ist doch einfach. Auch auf YouTube haben sie neue Maßstäbe gesetzt. Das Musikvideo hat einfach im Januar schon die 900 Millionen Aufrufe-Marke geknackt in irgendwie nur 92 Tagen und war damit wirklich schneller als jedes andere K-Pop-Video zuvor. Und damit hat Rosé eben auch diesen bisherigen Rekord von, jetzt ist dein Einsatz. Nee, was du am Anfang gemacht hast.
Ach so, Gangnam Style. Wop.
Ja, okay. Der war eigentlich bisher der beste K-Pop-Video-Hit bei YouTube. Hat nämlich 144 Tage nur benötigt, aber das haben sie einfach mal ganz locker mit 92 Tagen gebrochen und
das ist ja wild. Und das alles, obwohl sie den gar nicht rausbringen wollte.
Ja.
Ja, das ist es dann manchmal, ne?
Ja,
schade.
Absolut.
Ist ja ein Ohrwurm, geht ja sofort rein in den Kopf, ne?
Absolut.
Finde den auch immer noch gut.
Ja, ich auch. Ich höre mir den auch nicht über.
Irgendwie, ja. Haben sie gut gemacht.
Absolut.
Ist ja bei vielen K-Pop-Sachen so, ne? Dass sie ja sehr gut produziert sind auch.
Das stimmt, da kommen wir auf jeden Fall heute noch drauf. Spannend ist, glaube ich, vor allem für alle, die Rosé bisher vielleicht nicht kannten, war es vielleicht für viele so ein bisschen, okay, hier ist auf einmal einfach eine Rosé, wer ist denn jetzt Rosé?
Ich kannte sie vorher auch nicht, ja.
Okay, fair, aber sie ist schon ein bisschen länger bekannt, seit 2016.
Wild.
Durch die Band Blackpink, da ist sie nämlich Member.
Krass, Blackpink, ey. Aber die machen ja aktuell nichts. Die machen ja nichts. Die machen ja alle solo jetzt.
Ja und nein. So. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Blackpink, also da steht ein bisschen was ins Haus, sagen wir es mal so. Allgemein kann man erstmal sagen, Blackpink ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten K-Pop-Girlgroups der Welt. Diese Band wurde 2016 von YG oder YG Entertainment, also einem der führenden K-Pop-Labels in Südkorea, gegründet. Ich sag mal so, insgesamt gibt es einfach auch nur so circa 4 richtig große und die dominieren das. Es gibt dann noch kleinere, aber die 4 sind halt so die Big Player. Und 2022 gab es jetzt bisher das letzte aktuelle Album. Aufgelöst haben sie sich aber nicht. Die machen gerade, wie du schon gesagt hast, alle so ein bisschen was einzeln. Allerdings haben sie ihre Verträge verlängert und das heißt, dass sie eigentlich in diesem Jahr noch, Gerüchten zufolge wohl im Mai, soll es ein neues Album und auch eine Welttournee geben.
Mhm. Das ist ja krass, das ist ja, geht ja Schlag auf Schlag, ne? Weil Rosie, wie hieß denn die andere, die auch Solo macht jetzt?
Lisa, meinst
ja.
du Lisa? Es gibt halt, genau, es gibt Jisoo, die ist so die Lead-Vocalistin, ist auch das älteste Mitglied, die ist 95 geboren. Sie ist bekannt halt für ihre elegante Ausstrahlung. Dann gibt's Jennie, sie ist die Main-Rapperin und Vocalistin, wird oft auch als das Face der Gruppe bezeichnet, ist wohl auch, hier steht, bekannt für ihren internationalen Charme.
Ui.
Dann gibt's Rosé, Main-Vocalistin, geboren in Neuseeland tatsächlich und aufgewachsen in Australien.
Okay, krass.
Bekannt für ihre einzigartige Stimme. Und dann gibt es noch Lisa, Haupttänzerin und Rapperin, stammt aus Thailand und ist bekannt für ihre beeindruckende Bühnenpräsenz und Tanzfähigkeiten. Genau.
Er wird ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, er wird ja dann ganz schön stressig, ne? Wenn da jetzt wieder neue Musik kommt, die machen aber alle solo irgendwie gerade ihr Ding. Und speziell Rosie ist ja jetzt super erfolgreich solo.
Ja.
Aha. Na, wenn das mal nicht hier ein bisschen Zunder gibt, wa?
Ich sag mal so.
Vielleicht kriegen wir so eine Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz irgendwann mal wieder mit Blackpink.
Das wäre krass, aber ich sag mal so, wir kommen noch genauer zu sprechen drauf, können sie sich in der K-Pop-Industrie nicht leisten.
So.
Wieso, weshalb, warum später? Vielleicht noch erstmal so ein bisschen zu Blackpink für jemand, der die Gruppe nicht kennt. Deren musikalischer Stil, das ist so eine Mischung aus Pop, ein bisschen Hip-Hop, EDM und Trap. Und sie sind halt dafür bekannt, dass sie vor allem auch kraftvolle Beats mal irgendwie mit reinnehmen, ziemlich eingängige Hooks haben und sehr, sehr starke Performances. Kennst du Blackpink-Songs?
Immer diese Frage, in dem wahrscheinlich, also vielleicht ist immer die gleiche Antwort, die ich auf diese Frage gebe. Also, wenn ich einen höre, habe ich bestimmt den Moment, dass ich sage, ja, habe ich schon mal gehört.
Kill this love. Let's kill this love.
Nee, klingelt nix.
Bam, 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 bam.
Da klingelt nix.
How you like that? Didididin,
didididin, ah, ja. How you like that? That? Ja, kenne ich. Da, 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 da. Klar.
Oder Hits wie da, da, da. Ich kann es nicht aussprechen.
Don't break my heart.
Nein. Oh Mann, jetzt habe ich es nicht mehr im Ohr. Nee, jetzt habe ich es nicht mehr im Ohr.
Egal.
Jetzt habe ich es nicht mehr im Ohr. Naja, auf jeden Fall haben sie damit die internationalen Charts erreicht. Internationale Erfolge, das ist auch ein guter Hinweis. Sie sind nämlich die erste K-Pop-Girl-Group, die es jemals auf Festivals wie Coachellas geschafft hat. Mhm. Wie das Coachella geschafft hat. Und ihr Musikvideo zu diesem Song, den ich gerade schon nicht geschafft habe, mir auszusprechen, also erreicht über 2 Milliarden Aufrufe auf YouTube. Sie haben auch Kollaborationen gemacht mit zum Beispiel Lady Gaga, Dua Lipa, Selena Gomez, Cardi B. Da gab es zum Beispiel hier mit Dua Lipa dieses Kiss and Make Up. Kiss and Make Up. Touch me like you touch nobody.
Klingt wie so eine Wellness-Oase.
Aha.
Kiss and Make Up. Kiss and... Nee.
Okay.
Egal.
Was man, glaube ich, über die vier Mädels auch wissen sollte, jedes Mitglied ist tatsächlich Botschafterin für weltbekannte Marken. Also Jenny zum Beispiel für Chanel.
Natürlich, weil da klingelt es ja nochmal doppelt in der Kasse.
Für Celine, Rosé für Saint Laurent und Jisoo für Dior. Und die sind halt tatsächlich auch immer wieder gelobt worden für ihren wirklich makellosen Stil und ihre Verbindung von Musik und Mode. Also es ist so ein Markenzeichen von denen.
Mhm. Klingt doch nach sehr viel Druck, wa?
Absolut.
Ja.
Ich sag mal so, ich betreibe kein Foreshadowing. Dann noch vielleicht das Fandom der Girls heißt Blinks. Also es ist eine Kombination aus Black und Pink, die Blinks.
Mhm.
Und wirklich diese Fangemeinde ist riesig, weltweit vertreten, was ihre Popularität auf Social Media auch einfach nur noch mal mehr stärkt.
Krass.
Ja.
Also absolute Macherin und Macher dahinter steckend. Kann man ja nicht mehr vom Thron reißen.
Absolut. Also ich finde es super, super
Krass, dass dann dass so ein, ja, irgendwie so ein Label gesagt hat, nee, klar, mach doch hier dein eigenes Ding, Rosé, ist doch kein Problem.
Bin ich auch sehr erstaunt, beziehungsweise ich würde da wirklich gerne mal in die Verträge reinschnuppern, wie sie das gemacht haben, wie sie das geregelt haben. Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch hart. Ich weiß auch nicht, klingt jetzt irgendwie weird, ob Rosé per se damit gerechnet hat, wirklich, dass ihre Hits so krass steil gehen, was auf jeden Fall gut und absolut verdient ist.
Aber es ist schon ein bisschen unterschiedlich, oder? Zu dem, was Blackpink ist und was sie macht.
Ja, schon ein bisschen, ja.
Schon, oder? Ist schon sehr, ist schon mehr internationaler, würde ich sagen.
Ja, ist schon, ja, ne? Ja, das trifft schon
auch
ganz
gut. Auch durch das mit Bruno Mars und so,
ja,
ist schon, vielleicht haben sie es dann irgendwie so gedreht, dass sie dann so sagen, hier, du machst halt ein bisschen anders, so ein bisschen holst nochmal den internationalen großen Markt irgendwie ab und dadurch werden dann die Leute wieder auch auf Blackpink aufmerksam vielleicht. Also bei
das
mir hat es ja jetzt funktioniert, ich kannte ja beide vorher nicht.
Ich glaube, sie hat auch für ihr Solo-Vertrag, da klingelt was in meinem Kopf, ich glaube, hat sie auch einen Vertrag bei Atlantic Records oder so, was auf jeden Fall nicht K-Pop ist. Irgendwas klingelt da in meinem Kopf, aber ich weiß es nicht 100%. Naja, auf jeden Fall, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Werden sich die Gerüchte bestätigen, kommt da im Mai was Neues von Blackpink und vor allem, wie wird das halt sich auf deren Solo-Karrieren auswirken?
Ja.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe mir noch gedacht für diese Folge, weil wir wollen ja richtig tief reingehen, wir wollen das Ganze ja richtig verstehen. Den. Zum einen habe ich mir gedacht, wir gehen nochmal richtig tief rein in das Thema K-Pop.
So.
Was zeichnet K-Pop eigentlich aus? Vielleicht auch ein bisschen Hintergründe zu K-Pop, ist auch sehr, sehr spannend. Zwischendurch würde ich einfach immer mal tatsächlich zu unserer Kollegin Lina rüberschalten, mit der habe ich noch ein kleines Interview geführt. Lina ist nämlich sowohl großer, großer Pop-Fan als auch K-Pop-Fan, kennt sich in beiden Welten also super aus und gibt uns manchmal einfach noch ein paar Einschätzungen aus einem Fandom, was wir noch nicht begriffen haben.
Sehr gut, da freue ich mich drauf.
Okay, K-Pop. Erstmal Korean Pop ist, kann man schon wirklich so sagen, ein globales Phänomen geworden, das wirklich weit über Südkorea hinaus Millionen Fans begeistert. Und was auf jeden Fall wichtig zu wissen ist, es ist nicht nur einfach die Musik. Es kombiniert halt dazu noch Tanz, Mode, visuelle Ästhetik und halt auch oft so eine fesselnde Gruppendynamik. Und so die bekanntesten Gruppen sind BTS, kennt man, Blackpink, EXO, Twice oder NCT oder auch Seventeen. Kattest du jetzt jemanden davon?
Nö.
Na gut, Blackpink
Nein.
jetzt wieder ein bisschen,
nee,
aber
ich
BTS.
Ich bin gerade gedanklich abgedriftet, weil ich gerade über K-Pop nachgedacht habe und alles, wofür K-Pop so ein bisschen steht. Und für mich ist das, K-Pop ist so, also wenn man jetzt, keine Ahnung, du nimmst irgendwelche Stani-US-Künstler, dann sind das so Kunstwerke von Banksy und manchmal auch irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen so, wie nennt man das, Avantgarde, irgendwie so, keine Ahnung, Kunst, die ist so ein bisschen düster, aber auch so
gesehen.
Und dann hast du K-Pop und K-Pop ist so ein bisschen so die Action, also wenn wir uns das jetzt wie ein, das Musikbusiness wie ein Kaufhaus vorstellen, dann ist K-Pop die Abteilung, wo so ein bisschen die Actionfiguren stehen.
Ja.
So, ist alles ein bisschen bunter, ein bisschen Plastik, bisschen schrill, aber trotzdem gibt's hier und da mal Figuren, die auch sehr gut trotzdem verarbeitet sind und jede Actionfigur hat so ein bisschen ihre eigenen Skills, so wie ja diese ganzen Bands da auch immer einzelne Charakter haben, die dann wieder irgendwelche Eigenschaften haben. So die eine kann irgendwie gut backen und gut tanzen und also, ne, so ist das in meinem Kopf gerade so ein bisschen.
Das trifft tatsächlich schon ganz gut. Ich würde mal sagen, wir hören mal kurz rein, was Lina noch dazu sagt.
Also die Sprache, das ist das Erste. Und ansonsten, glaube ich, ist einfach die Choreografie und dass man so auch einfach synchron sein muss. Diese Performance ist einfach nochmal ganz anders als jetzt so westliche Musik oder so, weil da so der Fokus auch drauf liegt. Das ist so der Hauptpunkt, wo ich sage, das ist so der ganz große Unterschied.
Also so ein bisschen noch mehr auf Perfektion getrimmt als vielleicht eh schon.
Ja, auf jeden Fall. Also sie kriegen dafür auch Preise und das wird ja auch bewertet und ja, deswegen.
Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Merkmalen von K-Pop. Du hast tatsächlich schon ein sehr gutes angesprochen. Ich starte einfach mit meinem Punkt 2, weil wie gesagt, den hast du schon angesprochen.
Jawohl.
Gruppenkonzepte. Jede Gruppe hat so ihr eigenes kleines Konzept, sei es halt, dass manche eher ein bisschen düster und edgy sind. Andere sind halt viel mehr farbenfroh und verspielt. Es gibt immer Gruppenmitglieder mit spezifischen Rollen. Wir haben sowas wie Main Dancer, Main Vocalist, Leader, Main Rapper. Das ist also praktisch gesehen, hat sich vorher jemand mit einer Flipchart hingesetzt und hat gesagt, du bist der, du bist der, der, du bist der. Kennen wir, glaube ich, prinzipiell auch aus dem in Anführungsstrichen normalen Pop. Vor allem, wenn man, glaube ich, so an Girlbands und Boybands denkt. Da hat ja auch jeder so eine gewisse leichte Rolle.
Ja.
Aber per se nie und nimmer so geschärft wie an dieser Stelle.
Das ist halt wirklich extrem.
Genau. Was die auch alle drauf haben müssen, perfektionierte Performances. Also K-Pop-Idols durchlaufen oft jahrelanges Training in Tanzen, Singen, Schauspiel, Sprachen. Teilweise auch werden sie gecoacht in Richtung ihrer Personality. Und diese Musikvideos und Live-Auftritte sind einfach bekannt für aufwendige Choreografien und Präzision. Also jeder Perfektionist würde absolut glücklich werden.
Ja.
Dann eine Sache auch, die Fankultur bei K-Pop. Das hat per se, glaube ich, nicht nur was mit der Musik zu tun, sondern auch mit Südkorea, in dem Fall allgemein. Fandoms in K-Pop sind ziemlich organisiert, ist mir auch schon oft aufgefallen. Fans kaufen halt eben nicht nur die Alben, sie unterstützen ihre Idols auch durch Fanprojekte, Votings, ja, sogar Crowdfunding für, weiß ich, Geburtstagswerbung, all sowas. Und das fällt mir auch immer wieder auf. Ich habe ja in meiner Sendung einen Hitstream, wo ich immer gucke, welcher Song trendet gerade wo in welchem Land. Und sobald eigentlich, selbst sage ich jetzt mal, ein Solo-K-Pop-Artist was rausbringt, du kannst drauf warten, es ist in allen Ländern unter den Top 10 irgendwo dabei.
Weil die Fans dann irgendwie am Start sind und aktiv sind und dann da irgendwie Klicks generieren.
Genau. Ich habe mir halt auch gedacht, okay, so ein bisschen kennen wir das ja von Taylor Swift.
Ich wollte es gerade sagen. Ist aber auch die einzige, wo es jetzt so diese krasse, große Fangemeinde gibt. Also es gibt zu jedem Artist irgendwie manchmal so kleinere Gruppierungen oder so, aber die Swifties,
die sind dem Ganzen sehr nah.
Ja, das stimmt.
Ich habe dementsprechend mal Lina gefragt, weil wie könnte es besser sein? Lina ist ja Swiftie und K-Pop-Fan. So. Wie sie das sieht.
Ich glaube tatsächlich, dass so K-Pop-Fans, also klar muss man da auch nochmal Untergruppierungen annehmen, dass nicht jeder so krass ist, wie wenn du jetzt sagst, sie sind ganz schlimm. Aber so, was ich so mitbekommen habe, es gibt welche, die wirklich so angegriffen sind, wenn jetzt K-Pop-Idols halt nur mal daten oder sagen, sie haben eine Freundin oder so, dass sie wirklich so sind, aber du bist doch mein K-Pop-Idol. Dass sie halt so richtig
besitzergreifend
sind. Das zum einen. Es gibt natürlich auch welche, die dann halt so Die-Hard-Fans sind, die dann halt alles kaufen müssen. Die müssen den Umsatz steigern, damit die halt auch ihre Preise gewinnen und dass sie streamen müssen. Und ich meine, das gibt es ja bei Taylor Swift auch. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es da noch immer so ein Zacken schärfer ist. Mhm. Weil ich habe es auch beim Lollapalooza gemerkt. Da ist ja Seventeen als K-Pop-Band aufgetreten. Das erste Mal. Und die haben die Security umgerannt, die haben aus Trinken verzichtet, aufs Essen verzichtet, damit die ihre Plätze nicht verlieren. Die haben sich da 2 Uhr morgens angestellt. Das ist einfach krass.
Absolut. Also klar, wir haben durchaus vor allem bei, ich glaube, Boybands ähnliche Sachen schon erlebt, so in den letzten Jahrzehnten. Aber würdest du sagen, kann man das ungefähr so miteinander, wenn man sich das jetzt vorstellt, vergleichen? Oder gibt es da trotzdem auch nochmal was, wo du sagst, nee, entweder krasser, stärker oder auch weniger stark?
Nee, ich glaube, das kann man schon gut vergleichen jetzt mit One Direction damals, was so noch unsere Generation ist. Ich glaube, das kannst du auch Take That oder so schlüsseln. Es gibt immer diese Fans, die so sind, oh mein Gott, und ich muss mich jetzt unbedingt früh anstellen. Und ich bin ehrlich, wäre das jetzt meine Lieblingsband, sowas wie Seventeen, wäre das ein Konzert, würde ich mich da auch morgens um 6 hinstellen.
Aber vielleicht nicht den Security-Mann umrennen.
Ja, ich wäre trotzdem noch höflich und wird halt auch an meine Mitmenschen denken und vielleicht an mein eigenes Wohlergehen, dass ich mich da jetzt nicht runterhungere, dehydriere bei 30 Grad oder sowas. Ja. Also es gibt immer schwarze Schafe im Fandom, aber ja, ich glaube, das kann man gut vergleichen.
Der vierte Punkt auf der Liste, Nando. Globaler Einfluss. Pass auf, K-Pop-Gruppen singen ja oft in mehreren Sprachen, also Koreanisch, Englisch, manchmal auch Chinesisch oder Japanisch, um halt ein breiteres Publikum anzusprechen. Die switchen ja da wirklich immer hin und her. Und Tourneen, Social-Media-Strategien und Kollaborationen mit internationalen Künstlern haben dann halt K-Pop auch noch weltweit etabliert. Wir hatten ja vorhin schon mal sowas wie Lady Gaga oder Dua Lipa. BTS hat damit ja auch zum Beispiel mehrmals die Spitzenplätze der Billboard-Charts erreicht, also mit ihrer Musik. Und dementsprechend wurde einfach K-Pop nicht nur, würde ich sagen, Musikphänomen, sondern auch einfach ein kulturelles Phänomen.
Ja, diese Faszination dahinter kann ich dann schon verstehen, weil du eben nicht nur diese fancy Musik hast, die oft ins Ohr geht, ne? Ich glaube, textmäßig ist meistens nicht so dolle.
Ich kann leider nicht mitsingen.
Ja, aber ist ja wirklich. Dann gibt es da Tänze dazu.
Ja.
Dann hast du ja in den Gruppen, jeder hat so seine Rolle, dann kann sich jeder mit irgendwas irgendwie identifizieren. Und dann hast du nochmal diesen Support von den Fans, von den Gruppierungen, die sich dann da finden, die innerhalb der Gruppierung wieder ihre Rolle finden. Ich habe mal gehört, dass man da auch so richtig innerhalb von, ich glaube, bei diese BTS-Army ist aktuell das Stärkste, glaube ich.
Das sind die
krassesten Fans irgendwie, dass die innerhalb ihrer Gruppierung auch so ein bisschen aufsteigen können und so, je nachdem.
Ah ja.
Irgendwie sowas, ja. Und das führt ja nochmal mehr dazu, dass man nochmal mehr irgendwie sich auf seine Idole da einschießt und dann irgendwann alles irgendwie für die macht. Das ist schon crazy.
Absolut. Ich glaube, Fandom ist, also klar, wir kennen, man kennt es von etwas, dass man, also es ist ja eigentlich so eine Entwicklung. Man mag etwas, dann ist man vielleicht Fan davon und dann fängt das immer weiter an, noch mehr Bereiche zu gehen. Und ich glaube, bei denen ist das wirklich schon in jedem Bereich irgendwo gelandet.
Sobald du dann irgendwann Leute findest, die auch Fan sind und dann magst du die auch noch und dann schließt man sich so zusammen und dann kommt die Army ins Rollen.
Auf jeden Fall. Also warum ist K-Pop dann jetzt eigentlich so erfolgreich? Also klar, wir haben diese visuelle Perfektion oder auch dieses visuelle Branding, was, glaube ich, einfach schon unglaublich Eindruck schindet. Also sei es halt Musikvideos hochproduziert, beeindruckende Ästhetik, meistens eben auch diese ikonischen Modestile. Ich glaube, das macht einfach schon viel aus. Dann ist sozusagen nicht nur die Verpackung schön, da drin ist auch noch was.
Ja.
Sie bieten natürlich irgendwie eine Vielfalt, weil K-Pop einfach diese verschiedenen Musikstile aus aller Welt so ein bisschen vereinen kann. Von Hip-Hop über EDM bis hin zu Balladen findest du da alles. Dann diese starke Fanbindung, die, glaube ich, einfach überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Auch viele Idols teilen halt zum Beispiel über Plattformen wie YouTube auch persönliche Inhalte mit ihren Fans, wo die natürlich nochmal mehr das Gefühl haben, ihren Stars nah zu sein. Dina hatte mir auch im Gespräch erzählt, dass es teilweise so eigene kleine Shows, die irgendwie haben, wo sie dann nochmal so von sich mehr teilen. Und natürlich auch eben, was wir auch schon hatten, diese kulturelle Neugier. Ne? K-Pop hat wirklich weltweit nochmal das Interesse an der koreanischen Sprache, an der Kultur und der Mode auch nochmal mehr geweckt. Und ich glaube, das alles in Kombination macht dann zumindest schon mal auf den ersten Blick Sinn in meinem Kopf, warum K-Pop eigentlich so ein krasses Phänomen ist.
Ja, es ist durchgeplant, es ist irgendwie shiny, es glitzert, es steckt was dahinter, es ist halt perfektioniert, super krass durchperfektioniert, und dann hast du halt diese Fans, die dahinter stecken, und am Ende des Tages muss man sagen, und so, liebe Gossips, erschafft man sich eine Lizenz zum Gelddrucken. Also wenn du halt so ein krasse Fanbindung hast, dann kannst du ja irgendwie, haust du halt hier und da mal Merch raus und dann zu jedem Einzelnen, aber nicht nur für die Gruppe, sondern auch zu jedem Einzelnen hier, ich bin Fan, wie mit den Power Rangers früher. Da hat man sich eher mal mit dem Roten identifiziert, oder mit dem blauen Power Ranger und mit dem Pink Power Ranger. Und dann wollte man ja auch die entsprechende Actionfigur haben und eigentlich wollte man aber auch alle haben. Und das ist K-Pop.
Ja, schon.
Für mich.
K-Pop
ist
ich sehe den
K-Pop
Vergleich.
Bands sind für mich so Power Rangers einfach.
Ja, doch.
Power
ich
Rangers
sehe,
abgelöst.
Ich sehe es. Ich verstehe es.
Es wird nicht mehr lange dauern, da wird die erste K-Pop-Band eine Superhelden-Serie machen, wo die dann gegen irgendwelche bösen Leute kämpfen.
Kannst ja mal.
Gibt's vielleicht sogar schon.
Ich wollte gerade sagen, pitch das mal.
Ach, ich gehe hier mal zu YG oder
genau.
So.
Genau. Auf jeden Fall, da sehe ich dich.
Schreibe ich mal eine Mail hier.
Hallo, ich bin der Nando, ich habe da eine Idee für euch.
Nando@energy.de geht bald mehr raus. YG.
Jetzt haben wir schon festgestellt, Nando, dass K-Pop super shiny irgendwie ist, tatsächlich. Und ich glaube, eigentlich bist du mehr hier für diesen Tee. Gibt's noch eine richtig dirty Seite?
So, da gehen wir doch jetzt noch rein. Da gucken wir, du hast den Abgrund aufgemacht, ich gucke jetzt mal richtig tief rein. Wir gucken zusammen mal tief rein jetzt.
Man kann wirklich sagen, die K-Pop-Industrie ist eine der wettbewerbsintensivsten und, wie wir auch schon festgestellt haben, strukturiertesten Musikindustrien weltweit.
Das ist wirklich nur was für High-Performer.
Absolut, denn hinter diesem Glanz und Glamour gibt es wirklich zahlreiche Herausforderungen, mit denen sowohl die Künstler als auch diese gesamte Branche, würde ich sagen, konfrontiert sind. Und ich habe einfach mal die wichtigsten Herausforderungen zusammengefasst. Wir haben es vorhin schon erwähnt, es gibt halt ein strenges Trainee-System und wirklich dadurch auch eine mentale Belastung. Lange Trainee-Zeiten, also viele Idols beginnen ihre Ausbildung teilweise schon im Teenager-Alter.
Mhm.
Diese Phase kann dann über mehrere Jahre dauern, in denen sie wirklich Gesang, Tanz, Sprachen, Schauspiel, Persönlichkeitstraining erlernen. Das Problem dabei ist halt, viele Trainees schaffen es trotz jahrelanger Vorbereitung dann eben nicht, man sagt, zu debütieren, was emotional einfach total belastend ist.
Mhm.
Du gibst da dein ganzes Herzblut rein, vielleicht sogar noch krasser, super viel Geld und so weiter und so fort. Und dann schaffst du es am Ende nicht. So, das ist natürlich einfach schon super, super hart. Dann haben wir auch schon festgestellt, es wirkt alles so perfekt. Und jetzt stell mal vor, du ackerst dir wirklich, sorry für die Ausdrucksweise, den Arsch ab, bist gefühlt an allen Punkten perfekt und kommt irgendwer, der einen Schnuff besser ist und du bist halt einfach komplett raus.
Oder irgendwas Neues, Frisches mitbringt und zack, bist du weg vom Fenster. Tschüssikowski. Ja.
Und ich glaube einfach, das ist so ein immenser Druck, immer perfekt zu sein, was natürlich dann auch zu Angstzuständen führen kann. Depression, Burnout, alles und so weiter. Natürlich
Druck
auch,
wird ja auch primär wahrscheinlich von den Labels kommen, die dann sagen, hier, also die wollen ja Kohle, die wollen ja richtig schön abcashen und wenn da jemand aus der Reihe tanzt, dann geht das natürlich. Die muss natürlich alles perfekt sein.
Ja.
Und wenn dann hier irgendwie, keine Ahnung, Rosie irgendwie das Image hat, sie ist so total clean und so, keine Ahnung, und wird dann mal draußen mit der Nase popelnd gesehen.
Na, dann ist aber
dann
vorbei.
Dann ist aber was los, ne? Das ganze ja. Image, Blackpink-Image zerstört.
Und das ist halt auch, glaube ich, so eine krasse Sache, wenn du es noch nicht geschafft hast, einfach diese Unsicherheit, ob du jemals debütieren wirst. Wird sich deine ganze Arbeit einfach auszahlen? Und da gibt es halt auch wirklich mehrere Idols schon von verschiedenen ehemaligen K-Pop-Bands, die halt einfach nachweislich psychische Belastungen dann einfach hatten. Dann, also ich sag mal prinzipiell, möchte ich kurz festhalten schon mal, alles, was ich jetzt sage, wir kennen das auch aus unserem, in Anführungsstrichen, normalen Pop. Wir kennen das auch aus unserer Seite vom Planeten. Aber was Lina mir auch im Gespräch bestätigt hat, es ist alles ein Schnuff mehr.
Mhm.
So, deshalb zum Beispiel der nächste Punkt, Sklavenverträge und finanzielle Belastungen.
Mhm.
Es gibt einfach sehr, sehr viele unfaire Verträge. Also viele Trainees unterzeichnen sogenannte Sklavenverträge. Diese beinhalten dann lange Laufzeiten, also oft so bis zu 7 oder 10 Jahre. Also und jetzt plan mal die nächsten 7 oder 10 Jahre in einem jungen Alter. Ungerechte Gewinnaufteilung, bei der die Agentur auf den Großteil der Einnahmen erhält. Strenge Regeln, die das Privatleben der Künstler einschränken, also sowas wie Datingverbote, Kontrollzwang über persönliche Entscheidungen. Und die sind halt so dermaßen einfach auf dieses Image getrimmt, das ist crazy. Also ich habe auch letztens gehört, also hat jetzt nicht per se was mit K-Pop zu tun, aber trotzdem geht es in diese Richtung. Der eine Schauspieler von Squid Game, der diesen Taurus spielt in der 2. Staffel, der war tatsächlich früher, ich glaube Big Bang hieß die Gruppe, war tatsächlich ein K-Pop-Idol. Dann wurde der irgendwann mal erwischt beim Grasbuffen. Was tatsächlich Richtung Südkorea eine Höchststrafe ist.
Ah, okay.
War dafür sogar, glaube ich, im Gefängnis.
Ui.
Und ja, kommt seitdem auf keinen grünen Zweig mehr. Der hat auch schon versucht, sich umzubringen, weil einfach seine Karriere dahin, sein Ruf dahin. Und in Squid Game, das war auch so krass, weil erst hat der Regisseur noch verteidigt, dass er dabei ist und hat gesagt, das ist so mutig, sich hier wieder hinzutrauen, ich vertraue auf den. Und dann war dieser Aufschrei aber so groß, dass der dabei ist, die haben den komplett aus der Promo gestrichen, ne? Obwohl er einer der Main Character ist.
Entschuldigung. Aber warum war der Aufschrei groß immer noch, weil er da irgendwie
der war ja schon im Trompete Knast.
Da.
Der war ja schon im Knast, Nando.
Ach so.
Das ist ja kein Mensch mehr.
Aber auch von den Fans war dann so die krass. Das ist ja wild.
Also daher,
ja,
ich glaube,
waren alle natürlich enttäuscht, ne?
Ja. Also da steckt schon echt viel hinter.
Krass.
Der nächste Punkt, noch finanzielle Belastungen trifft das. Schulden durch Ausbildungskosten. Also die Trainees sind einfach oft beim K-Pop dazu gezwungen, die Kosten für ihr Training, für Unterkunft, Styling und Promotion irgendwann zurückzuzahlen. Also das wird größtenteils vorgestreckt, aber du musst es irgendwann zurückzahlen.
Mhm.
Und das bedeutet, dass selbst wirklich erfolgreiche Künstler Jahre brauchen, um ihre Schulden bei ihren Agenturen abzubezahlen. Und das ist einfach
das ist
nur
so deutsches Vermögensberatungsprinzip irgendwie.
Stimmt, ja.
Reinkommst du leicht, aber raus, achso, naja, wir hast ja Akten hier von uns benutzt und so, 15.000 Euro, dann kannst du gehen.
Ja.
Quatsch, ey. So ein Scheiß.
Also das ist wirklich wild und führt natürlich auch schnell dazu, dass da wirklich tragische Schicksale einfach entstehen.
Aber es fehlt aber wahrscheinlich erstmal scheißegal, weil wir die sehen halt diese funkelnde, glitzernde Welt und sehen, was man da einfach für einen Rückhalt bekommt und von der Community und man möchte das auch sein und dann nimmt man das wahrscheinlich alles in Kauf. Und dann ist man irgendwann an der Spitze und merkt dann irgendwann, scheiße, das stopft das Loch auch nicht in meine Seele.
Ja.
Und dann raucht man die Trompete.
Und dann ist
die
alles
illegale.
Vorbei.
Und dann,
hast du nur noch Schulden.
So.
Ja, also wie gesagt, kennen wir prinzipiell auch aus anderen Karrieren, aber ist tatsächlich nochmal ein ganzes Schnuff stärker. Das nächste, harte Arbeitszeiten und körperliche Belastungen. Wir haben es ja zum Beispiel schon mal in unserer Folge von Miley Cyrus und ihrer Disney-Vergangenheit erzählt, dass viele solcher jungen Idols natürlich dem ausgeliefert sind. So auch die K-Pop-Idols. Extrem lange Arbeitszeiten, also teilweise 12 bis 18 Stunden am Tag, um Auftritte, Interviews, Fotoshootings, Werbungen und Musikproduktion alle zu absolvieren. Es gibt dadurch halt kaum Zeit, das führt für Erholung, das führt zu Schlafmangel, chronische gesundheitliche Probleme und das zieht sich ja dann einfach nur mit. Plus dazu ist ja noch auch, du hast einfach diese physische Anstrengung, dadurch, dass sie ja diese krassen, intensiven Tanzchoreografien haben, endlose Proben, sind ja viele als einfach so einen enormen körperlichen Belastungen ausgesetzt. Und wenn du dann dich nicht erholen kannst, crazy. Also da gab es auch viele Stars, wie zum Beispiel Jungkook von BTS oder auch Wendy von Red Velvet. Die haben sich während der Proben oder auch Auftritte schon verletzt. Also klar, sowas passiert immer mal. Aber natürlich, wenn dein Körper keine Erholung findet und du dann irgendwie vielleicht auch unkonzentrierter bist und so weiter, kann das halt einfach viel schneller passieren.
Das ist wirklich Top-Tier-Geldmachmaschine. Und da ist natürlich dann kein Platz mehr für Menschlichkeit. Weil du musst funktionieren, die Kohle muss reinkommen. Zack, 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 die Fans dürfen nicht enttäuscht werden.
Ja. Apropos, das ist eine super Überleitung, weil Danke. Der nächste Punkt geht genau in diesen Punkt rein. Wo ist eigentlich die Menschlichkeit hin? Strikte Kontrolle über das Privatleben, habe ich es genannt. Es gibt nämlich Datingverbote zum Beispiel. Mhm. Also viele K-Pop-Agenturen verbieten ihren Idols, romantische Beziehungen einzugehen. Grund dafür ist nämlich die Befürchtung, dass dies ihre Popularität und Fanbindung schädigen könnte. Ein Beispiel ist da zum Beispiel die Beziehung von Jennie von Blackpink. Die war mit Kai von EXO zusammen und das wurde ganz, ganz kontrovers diskutiert, war dann auch einmal auch zu Ende, wo das Gerücht im Raum steht, dass die Agenturen das halt gepressured haben, dass die beiden das beenden.
Mhm.
Das ist halt so ein Image-Druck, also die Idols stehen halt ständig unter Beobachtung, müssen halt dieses makellose öffentliche Image bewahren, selbst kleine Skandale können die Karriere ruinieren, wir haben es ja bei dem Squid Game Schauspieler gesehen. Und wie gesagt, Dating ist da ein ganz, ganz großes Thema, weil halt auch einfach dieses Fandom da auch öfter mal reingeht und sagt, hallo, hier, du bist doch mein Fan. Und
ja, so nach dem Motto, so wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rosie hat jetzt irgendwie eine öffentliche Beziehung auf einmal, gibt es ja vielleicht auch ganz viele, die dann nicht mehr sich da was reinprojizieren können und die Vorstellung haben, oh ja, irgendwann treffe ich sie vielleicht mal, dann wird sie sich in mich verlieben, dann sind wir zusammen.
Absolut.
Und dann sagt das Label, nee. Die brauchen wir alle, die Fans, die hier so eine parasoziale Beziehung führen. Die brauchen wir. Kannst jetzt nicht hier öffentlich machen, dass du irgendwas mit Bruno Mars hast. Das geht nicht.
Bloß man muss ja auch dazu sagen, Südkorea ist ja natürlich nochmal ein Schnuff konservativer. Mhm. Also da ist es ja sowieso nochmal alles, was so Liebe, Beziehung, Dating betrifft, nochmal ein bisschen anders angesehen, vor allem nach außen hin.
Ja.
Das spielt vielleicht auch noch rein. Ja, und natürlich halt, also wenn die dann doch mal erlaubt kriegen, einen Partner zu haben, dann muss der aber am besten auch makellos sein. Und das ist natürlich auch schwierig, weil, wie gesagt, wo ist die Menschlichkeit? Wir sind doch alles nur Menschen.
Ja.
Der nächste Punkt ist auch noch in dieser Richtung, Körpernorm und Schönheitsstandards. Also es gibt wirklich sehr, sehr unrealistische Standards, die Idols müssen oft wirklich extrem körperlichen Schönheitsidealen entsprechen. Makellose Haut, eine schlanke Figur, perfekte Gesichtszüge. Beispiele für den Druck sind zum Beispiel strikte Diäten, die viele kriegen, was manchmal aber auch wirklich extrem ungesund sein kann. Plastische Chirurgie ist auch in der Branche weit verbreitet. Halt oft auf Drängen der Agentur, damit du dann aussiehst wie, keine Ahnung.
Ja,
dieser Druck führt dann halt bei vielen Idols auch dazu, dass sie Essstörungen entwickeln oder ein geringes Selbstwertgefühl. Das, was natürlich dann auch wieder in die Psyche reinspielt. Und wie gesagt, das kennen wir prinzipiell auch natürlich von, ich sag jetzt mal, amerikanischen Stars. Aber ich glaube, was man jetzt schon alleine gemerkt hat aus den anderen Punkten, es hängt so viel dran.
Ja.
So richtig Existenzen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn jetzt unser Chef zu mir kommen würde und sagen würde, hallo, du musst deine Nase operieren, sonst kannst du nicht weiter moderieren, weil deine Nase ist nicht ästhetisch genug.
Nein, nur dein Haaransatz passt nicht, du musst hier nochmal rüber in die Türkei fliegen, du musst da nochmal was machen lassen.
Ja.
Ja, also ist crazy, gar kein Bock.
Absolut.
Es klingt wirklich super top-notch durchgeplant und gleichzeitig auch super rückschrittig.
Ja.
Also bei all dem Glanz und Glamour dieser glitzernden Plastikfassade dahinter, da riecht's nicht nach Mist, da riecht's richtig nach Kacke.
Ja.
Da ist richtig Dreck hinter.
Absolut. Klar, der nächste Punkt kennt man auch, Konkurrenzkampf, Gruppendynamik. Also der interne Wettbewerb, also selbst innerhalb einer Gruppe gibt es einfach
ja
auch Konkurrenz.
Noch,
mehrere Mitglieder, mehrere Leute im Rampenlicht. Vielleicht hast du jetzt nicht die Rolle in der Gruppe bekommen, die du wolltest.
Mhm.
Das macht schon mal viel aus. Aber dann natürlich halt auch außen. Also, ne? Ich habe mir halt auch so überlegt, Imagine, du hast jetzt halt schon so erfolgreiche Vorbilder wie BTS. Jetzt willst du auch Idol werden. Das heißt, du musst ja eigentlich nochmal irgendwie das Ganze toppen. Also das ist ja einfach alles so schon gefühlt unrealistisch auf eine Art. Dazu kommt dann eben auch, dass die meisten Gruppen einfach eine sehr, sehr kurze Lebensdauer haben. Also die trennen sich meistens so nach 7 bis 10 Jahren. Also praktisch gesehen, der Vertrag läuft aus und die sind dann auch weg, weil sie sagen, nee. Oder viele Mitglieder verfolgen Solo-Karrieren, was dann teilweise auch zu Enttäuschungen bei Fans schon geführt hat. Da gibt es auch verschiedene Beispiele, die sich trotz großer Popularität aufgelöst haben und das auch sehr früh. Und ich kann mir halt einfach schon vorstellen, dass du irgendwann auch sagst, ja, ich habe jetzt meinen Traum gelebt und ich glaube, jetzt reicht es mir aber auch.
Ja, na, irgendwann hältst du es vielleicht auch einfach nicht mehr aus. Vielleicht kommt doch gar nicht so der Punkt, dass du sagst, nee, ich will das alles nicht mehr, sondern du bist körperlich einfach am Ende und psychisch und brennst dann aus und dann funktioniert es halt nicht mehr. Und wenn dann, also wenn jetzt bei Blackpink zum Beispiel eine Person aussteigen würde, dann wäre es ja nicht mehr Blackpink.
Ja.
Ne? Kennt man ja, wenn irgendwelche, wenn es irgendwelche Bands gibt und irgendjemand hört auf, dann ist ja dieser Zauber, diese Illusion dann verschwunden.
Ja, schon ein bisschen.
Also manche schaffen es dann natürlich auch, weil sie dann irgendwie einen neuen Dreh oder Twist finden, aber das ist ja dann weg. Und dann gibt es ja auch so viele, die in der gleichen Liga spielen und dann bist du ja als Fan vielleicht auch mal ganz schnell wieder woanders.
Ja, ne? Das stimmt.
Also, dolle.
Absolut. Punkt 7, ich habe ihn genannt, kritische Fans und Cybermobbing. Es gibt sogenannte Sazeng-Fans, also das sind extrem besessene Fans, die die Privatsphäre von Idols einfach verletzen durch Stalking, Eindringen in Hotelzimmer, Verfolgen von Flügen. Wie gesagt, kennen wir auch teilweise von Taylor Swift. Ein Beispiel, BTS und EXO haben mehrfach öffentlich über solche Erfahrungen gesprochen und halt die Fans gebeten, bitte hört auf damit. Was vielleicht auch nochmal unterschreibt, wie, also natürlich nicht alle, ne, das muss man immer dazu sagen, aber wie teilweise krass Fandoms werden können. Klar, Online-Hass, also K-Pop-Idols sind einfach oft das Ziel von Cybermobbing, insbesondere halt bei Dating-Gerüchten oder irgendwelchen Kontroversen. Kennt man jetzt prinzipiell auch, also ich sag mal, wie viele Schlagzeilen haben wir schon von Taylor Swift über ihre Dating-History gelesen, aber ist natürlich trotzdem nicht zu vernachlässigen. Punkt 8, ich habe es genannt, internationale Expansion und Kulturschock. Sprache und Kulturbarrieren. Also viele K-Pop-Idols müssen für den internationalen Markt Sprachen wie Englisch oder Japanisch lernen. Internationale Fans fordern teilweise auch Anpassungen, was manchmal eben dann zu Konflikten mit traditionellen koreanischen Werten führt. Ja, verstehe ich irgendwo, aber ich sage mir immer so, wenn du jemanden toll findest, dann musst du den so nehmen, wie der ist. Aber klar, es ist dann halt eben auch diese Anpassung an verschiedene Märkte, weil sie sonst natürlich eher vielleicht in ihrer eigenen kleinen Bubble bleiben. Also der Druck, weltweit erfolgreich zu sein, bringt natürlich einfach zusätzliche Herausforderungen wie, ich sage jetzt mal, den Umgang eben mit unterschiedlichen Kulturen, Erwartungen. Aber ich glaube, da ist es super schwer, einfach jedem das recht zu machen.
Ja. Ja, also was ja auf so einer Seite denke ich mir halt, ist halt natürlich irgendwie cool, dass so viele Menschen auch zusammenbringt, dass man dann so eine Gemeinschaft hat und man fiebert gemeinsam irgendwelchen Auftritten jetzt von seiner Lieblingsband entgegen. So, das gibt's ja alles auch normal. Taylor Swift ist jetzt ein extremes Beispiel, aber da ist das ja mal 1000 einfach. Das ist ja wirklich. Und du bist ja dann, um nochmal auf diese menschlichen Aspekte zurückzukommen, bist ja einfach wirklich kein Mensch, du bist einfach ein Produkt.
Ja.
Und also du bist ein Produkt und wirst dann hinaus in die Welt exportiert und dann kommt das Cash rein. Bam, 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 bam. Und dann wollen alle noch mehr Cash. Und dann musst du drunter leiden als Idol. Und dann kommen einige mehr damit klar und einige weniger. Am Ende gehen sie alle kaputt. Am Ende gehen sie alle kaputt. Ich sag's ja so, wie es ist.
Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also was der letzte Punkt auf meiner Liste ist, Kurzlebigkeit und Unsicherheiten in der Karriere. Klar, irgendwo, also aktuell noch, ich glaube, das wird auch abnehmen, ist K-Pop einfach noch stark trendgetrieben. Also ein Hit kann eine Gruppe über Nacht wirklich berühmt machen, aber ohne diesen kontinuierlichen Erfolg, sage ich mal, verschwindet dann halt die Gruppe auch wieder aus der Öffentlichkeit. Ich glaube schon, dass K-Pop inzwischen auch schon so weit etabliert ist, dass man schon sagen kann, dass es über einen Trend hinausgeht. Und ich glaube, das auf jeden Fall nicht mehr so stark ist, wie vielleicht noch am Anfang, wo es halt zu uns in den Westen rüber geschwappt ist. Aber trotzdem verstehe ich den Punkt, absolut.
Ja.
Was man halt auch sagen muss, wenn diese Verträge auslaufen, also es ist auch so ein bisschen so dieses Prinzip von, okay, irgendwann bist du auch zu alt dafür. Es gibt einfach mangelnde Karriereoptionen nach der Idolzeit. Die sind so drauf getrimmt, Idols zu sein. Mhm. Viele wissen dann einfach nicht, was sie nach dem Ende ihrer Musikkarriere machen sollen, obwohl sie dann, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, also ich weiß die genaue Zahl nicht, aber 35 sind oder so. Mhm. Also ihr Leben ist noch um einiges vor ihnen. Viele wechseln dann zur Schauspielerei, Moderation oder versuchen es nochmal mit Solo-Karrieren, aber viele verschwinden einfach komplett.
Ja. Kannst du nur hoffen, dass die die ganze Kohle nicht schon verballert haben.
Ja.
Und sich dann noch ein gutes Restleben machen können.
Oder nicht auf Schulden sitzen.
Oder, ja, das wäre noch das Allerschlimmste.
Absolut. Also Fazit erstmal so für mich, was ich mir aufgeschrieben habe. Die K-Pop-Industrie bietet Idols auf jeden Fall eine Plattform, um ihre Talente zu präsentieren, weltweit Erfolge zu feiern. Doch der Preis für diesen Ruhm finde ich schon ehrlich gesagt sehr, sehr hoch. Und es erfordert wirklich, also so auf so vielen Ebenen was, sei es Stärke, ich finde auch Disziplin, auch Hingabe, um wirklich zu sagen, ich mache das jetzt. Und ich habe mich so gefragt, wie sehen dann eigentlich Fans das, dass es in K-Pop solche Regeln und Bedingungen gibt? Und das habe ich Lina mal gefragt.
Ja.
Und was mich auch noch interessieren würde, also K-Pop, es wirkt alles, sei es jetzt über Bubbly, über Shiny, perfekt, super gut choreografiert. Es gibt ja so ein bisschen noch Hintergründe, so von denen habe ich dir ja auch schon so ein bisschen erzählt. Zum Beispiel gibt es ja eben Punkte, sowas wie, dass viele Idols wirklich über Jahre ausgebildet werden, teilweise die Kosten dafür selber tragen müssen, gefühlt richtige Existenzen komplett dranhängen. Wie ist das so für dich als Fan? Hat man das dann so im Hinterkopf oder blendet man das dann aus? Oder?
Also ich glaube, es ist abhängig davon, wie tief man in dem Fandom drin ist, weil dadurch, dass die meisten Gruppen haben ja auch noch wie so eine wöchentliche Sendung, wo sie so verschiedene Formate haben und sowas, oder auch so Behind-the-Scenes-Sachen, wo man dann halt auch wirklich sieht, ah, okay, diese Schicksale stecken dahinter, also es gibt auch einen, der haben die Eltern extra das Haus verkauft, damit er sein Trainingsprogramm durchziehen konnte, und die hatten halt diese Doppelbelastung von Schule und dem Trainee-Dasein, oder du hast jahrelange Ausbildung und dann klappt es nicht oder so. Das hat man auf jeden Fall im Hinterkopf, auch weil es des Öfteren dann mal erwähnt wird. Aber weil es dann auch einfach so umso krasser ist zu sehen, welche Erfolge sie geleistet haben. Wenn sie dann auch bei Award-Shows dann vielleicht weinen, weil sie so sind, oh mein Gott, wir hätten nie gedacht, dass wir hier stehen, dass wir so lange performen dürfen, dass wir halt die ganze Welt bereisen dürfen. Ich glaube, das ist für sie selber nochmal viel krasser als jetzt für mich als Fan oder für Fans allgemein. Aber das hat man auf jeden Fall im Hinterkopf.
Und jetzt so aus deinem Gefühl selber, wie blickst du da drauf? Also ist es was, wo du sagst, hey, ja, verstehe ich, oder wo du sagst, nee, finde ich persönlich auch nicht gut? Also einfach so dein eigenes Gefühl?
Unterschiedlich. Ich glaube, wenn ich jetzt unbedingt K-Pop-Idol werden wollen würde, dann würde ich, glaube ich, auch alles daran setzen, obwohl ich wahrscheinlich schon so die Grenze dabei gezogen hätte, dass meine Eltern jetzt ihr Haus verkaufen oder... Ja, das ist halt so wirklich meine Existenz bedroht oder halt diese Doppelbelastung mit der Schule oder so. Es gibt ja auch einige Idols, die dann die Schule deswegen abgebrochen haben. Also ich glaube, es kommt irgendwie immer auf die Person an sich drauf an, wie sehr die wirklich dahinter stecken. Ob welche vielleicht nur aus Zufall entdeckt wurden und halt irgendwie da reingeschoben wurden, weil es hieß, ja, kannst viel Geld damit machen. Ja, schwierig. Ich finde, es ist alles ein bisschen extrem. Auch wenn man jetzt guckt, wie so X-Faktor, diese ganzen westlichen Sachen, die sind hart, aber nicht so krass wie jetzt jahrelanges Training und dann klappt es vielleicht nicht oder du wirst mit fremden Leuten zusammengemogelt oder einer wird wieder rausgekickt und dann ist es wieder eine neue Gruppe. Es ist halt auch ganz streng, also die müssen ja auch Diät halten, die dürfen ein gewisses Gewicht nicht überschreiten, keine Tattoos, keine Piercings. Ich meine, das hat sich über die letzten Jahre schon gelockert, aber ich finde, es ist einfach eine sehr hohe körperliche und mentale Belastung, die halt auch die Gesundheit angreifen kann. Und das ist so der Punkt, wo ich so bin, das will ich eigentlich auch an meinen Bandmitgliedern nicht sehen. Das tut mir dann halt auch leid.
Das verstehe ich total. Ist ja auch, also ich glaube, ich finde den Vergleich mit X-Factor auch sehr gut. Ich glaube, wenn man das so sagen will, X-Factor, wenn du da jetzt mitmachst, es kann dein Leben erweitern, auf eine andere Stufe bringen. Aber vor allem bei den Idols, die das von Anfang an vielleicht wollen, da ist es eher so, ich sag jetzt mal, es ist nicht eine neue Stufe, die in meinem Leben dazukommt, sondern es wird so das ganze Leben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zumal man ja noch sagen muss, X-Factor sind ja nur diese paar Monate. Mhm. Und wirklich, bis du vollwertiges K-Pop-Idol bist, irgendwie was erreicht hast oder so, da gehen ja Jahre ins Land. Die fangen ja teilweise mit 12 bis 14 an. Ja, ich glaube, das muss man auch wirklich, wirklich, wirklich wollen.
Und ich muss sagen, da gebe ich Lina recht. Also vor allem mit dem Punkt, wie tief steckst du drin? Weil ich glaube, wenn du dich einfach nur mit der Gruppe beschäftigst, beziehungsweise vielleicht gar nicht so auch mit dem Hintergrund von K-Pop, was ich ja jetzt auch erst nochmal so richtig tief getan habe, ja, dann weißt du es vielleicht auch gar nicht einfach.
Nee, also jetzt, ich kenne ja so ein bisschen die Sicht von außen drauf, so für den das alles so ein bisschen weiter weg ist oder jetzt war. Und K-Pop ist halt immer irgendwie so bunt und glitzernd und man alles verspricht, man will. Oder man hört das, sind ja keine irgendwie super traurig, ist ja alles so sehr gute Laune-Musik so ein bisschen auch und auch schon gesagt, super gut produziert und so, musikalisch ist das schon ganz nice. Und dann hörst du das und dann bist du da Fan von irgendjemand aus einer Gruppe und dann willst du einfach nur eine gute Zeit haben. Willst du einfach nur eine gute Zeit haben und dann rutscht du mal irgendwie in irgendein Forum rein und wird gesagt, ja, und, ja hier, aber die ist eigentlich mit dem zusammen und eigentlich und die dürfen nicht und ist total unterdrückt und ja, und die hat schon Burnout und keine Ahnung. Und dann hörst du das alles und bist so, ja, ist ja scheiße. Und dann hast du irgendwie dein Herz an K-Pop verloren, aber gleichzeitig kriegst du von diesem Umstand mit, das ist ja zerreißend. Einfach nur.
Ich find's auch krass. Also, ich kann es jetzt natürlich gerade bei K-Pop noch nicht so nachempfinden, aber wenn ich jetzt irgendwie rausfinden würde, dass es bei Taylor alles so war, wäre ich, glaube ich, auch so. Also klar, ich glaube, das würde mich auch in so einen ganz schwierigen moralischen Fall bringen, weil ich einerseits sagen würde, ich will dieses System nicht unterstützen, was ich ja irgendwo schon damit tue, wenn ich halt auch den Künstler irgendwie unterstütze. Was gar nicht jetzt per se böse gemeint ist so. Aber wenn ich den Künstler trotzdem feiere, will ich ja eigentlich auch nicht davon weggehen. Also es ist so super.
Ist halt so emotional dran gebunden. So, ne? Das ist jetzt irgendwie so, ja, ich habe jetzt hier ein Produkt, okay, dann gut, das im Hintergrund ist da richtig viel Kacke am Dampfen, so dann steige ich jetzt auf irgendwas oben. Also kannst du ja natürlich sagen, du hörst irgendwas anderes, hörst dann, aber ja, ist halt, ne, Entertainment-Branche ist halt dann irgendwie dann so und ist dann schwierig auch, sich dem zu entsagen, wenn man es dann doch irgendwie nicht liebt.
Ja.
Schwierig.
Ein Punkt, den ich auch noch sehr, sehr spannend, aber auch ein bisschen schwierig teilweise finde. Wusstest du, dass K-Pop in gewisser Weise in Südkorea staatlich gefördert wird?
Nee.
Ist tatsächlich so, ja.
Macht aber Sinn.
Durchaus.
Ist ja so ein Exportprodukt quasi. Wenn die so international so übelst krass immer durch die Decke gehen, hat natürlich auch das Land dann was davon.
Absolut, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Die haben natürlich erkannt, sind ja schlaue Mäuse, dass das wichtig für die Kulturindustrie ist. Also ich sag jetzt mal für die nationale Wirtschaft, das internationale Image des Landes. Und es gibt tatsächlich einen Begriff dafür. K-Pop als Teil der koreanischen Welle Hallyu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also H-A-L-L-Y-U. Das ist halt die sogenannte koreanische Welle, umfasst halt eben diese weltweite Popularität koreanischer Popkultur, darunter K-Drum, K-Beauty und halt auch eben K-Pop. Und die südkoreanische Regierung hat diese Welle sehr strategisch als Instrument genutzt, um das Land kulturell und wirtschaftlich auf der globalen Bühne einfach mal ein bisschen mehr zu positionieren. Was ich per se erstmal auch nicht verwerflich finde und auch eigentlich ziemlich schlau. Also.
Kann man nichts gegen sagen.
Absolut. Klar, wie tief das dann geht, ist auch immer sehr spannend. Es gibt nämlich zum Beispiel die Unterstützung durch das Kultusministerium, also das Ministry of Culture, Sports and Tourism und zugehörige Organisationen wie die Korea Creative Content Agency fördern aktiv die Entwicklung und Verbreitung koreanischer Kulturinhalte, einschließlich K-Pop. Beispiele für die Förderung sind Finanzierung von Musikvideos und Produktionskosten, Unterstützung kleinerer Labels und Künstler durch Subventionen, Bereitstellung von Plattformen für Konzerte, zum Beispiel das Korea Spotlight auf internationalen Musikfestivals, wie zum Beispiel beim South by Southwest. Klingt jetzt erstmal auch ziemlich, glaube ich, für jeden angehenden Musiker nach einem Traum, weil ich glaube, bei uns in Deutschland ist es nicht so, nicht ansatzweise. Dementsprechend schon auch irgendwie cool. Aber das Ganze geht halt noch tiefer und ich dachte wirklich irgendwann, wann ist denn dieser Punkt, wo es aufhört? Die südkoreanische Regierung hat massiv in die Entwicklung von Kreativinfrastrukturen investiert. Es gibt erst am Town Coex Artium in Seoul. Das wurde teilweise mit staatlichen Mitteln unterstützt. Der Bau von Veranstaltungsorten, Kultureinrichtungen allgemein, die K-Pop fördern soll, gibt es. Es gibt Unterstützung von Musikschulen und Trainingsprogrammen, um halt eben noch mehr Nachwuchstalente zu fördern oder wie du sagst, um die Maschinerie am Laufen zu halten. Und was ich auch sehr spannend fand, steuerliche Vorteile für Unternehmen. Also die ganz großen K-Pop-Agenturen, wie was wir vorhin angesprochen haben, dieses YG Entertainment oder SM Entertainment, name it what you want alles, die profitieren von steuerlichen Anreizen und Subventionen. Und das Ziel ist halt, Anreize für Unternehmen zu schaffen, um in diesen K-Pop-Markt zu investieren und diesen weiter auszubauen. Also nur von, ich sag mal, ein bisschen Förderung, kommen wir jetzt zur Geldmaschinerie immer mehr. Und das geht dann natürlich auch über die Grenzen hinaus, also Förderung der internationalen Expansion, Kooperation mit anderen Ländern. Die Regierung unterstützt kulturellen Austausch und sorgt dafür, dass K-Pop-Gruppen weltweit auftreten können, zum Beispiel durch Kulturprogramme und Partnerschaften mit ausländischen Veranstaltern. Marketingförderung, K-Pop wird aktiv durch die koreanischen Botschaften und Kulturzentren im Ausland promotet. Die Förderung umfasst oft Organisationen internationaler K-Pop-Festivals oder auch Unterstützung von Auslandsauftritten und Tourneen. Das heißt, alles hängt auch, du hängst erstmal an so einer Agentur und dann auch mal an dem richtigen Big Boss, nämlich deiner Regierung.
Ja, das ist crazy.
Absolut.
Das K-Pop-Monster, ne? Sieht sehr süß aus, es funkelt, aber es hat auch sehr großen Hunger.
Es hat große, große Fangzähne.
Da werden Ressourcen gefuttert, vor allem auch die nervlichen Ressourcen der Idols. Krass.
Ja, also die südkoreanische Regierung betrachtet K-Pop halt als einen der wichtigsten Exportfaktor, was ich auch total verstehen kann und macht Sinn. K-Pop trägt halt wirklich Milliardenbeträge zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Und der Erfolg von Gruppen halt eben wie BTS, Blackpink hat den Tourismus in Südkorea halt einfach so massiv angekurbelt. BTS allein wird oft als einer der größten Wirtschaftsfaktoren des Landes angesehen. Krass. Das ist so crazy.
Das ist wirklich crazy. Also wir reden da von einem Land und das Größte ist einfach so eine Popband.
Ja.
Das ist wirklich wild.
Es hat dadurch auch so ein bisschen so eine politische Bedeutung. Also es wird als eine Form der Softpower genutzt, weil es einfach das positive Image von Südkorea auf der ganzen Welt ein bisschen fördert. Beispiele sind da zum Beispiel K-Pop-Gruppen wie BTS wurden von Präsidenten eingeladen, um Südkorea bei internationalen Veranstaltungen zu repräsentieren. BTS hielt zum Beispiel 2018 auch eine Rede bei der UN-Generalversammlung als Botschafter für soziale Themen. Was ich prinzipiell auch ziemlich cool finde. Also auch, dass die diese Möglichkeiten einfach haben. Und auch diese Verschmelzung so ein bisschen von, weil ich finde auch einfach, sag ich mal, Musik, Kunst, Schauspiel, name it, also all diese Bereiche, finde ich, also zumindest bei uns, werden auch teilweise ein bisschen so vernachlässigt oder beziehungsweise, glaube ich, haben aus meinem Gefühl nicht immer ganz den Stellenwert, was es haben könnte. Und da haben sie natürlich einen sehr hohen Stellenwert jetzt.
Ja. Also ja. Wundert mich nicht mehr. Das ist wirklich krass. Das ist noch krass, als ich gedacht hätte irgendwie.
Ja. Klar, es kann man auf jeden Fall auch Kritikpunkte daran finden. Also es ist einfach eine Überkommerzialisierung.
Ja, ja, voll.
Du merkst, ich habe hier richtig Begriffe nachgeschlagen. Ja. Also Kritiker argumentieren, dass halt eben diese staatliche Förderung den Fokus auf die Kommerzialisierung lenkt und eigentlich die künstlerische Freiheit dann auch wieder ein bisschen einschränkt. Was natürlich auch einen hohen Druck auf die Künstler bringt. Also die Förderung der Industrie hat zur Verschärfung der Herausforderung für Idols geführt, da die Erwartungen an den Erfolg natürlich immer höher werden. Was ich gerade meinte, ne? Wir gehen einfach mal diesen Weg durch. Du bist halt praktisch gesehen ein Idol, gehst jetzt in dein Trainee-Programm. Also im schlimmsten Falle nimmst du dafür noch Schulden auf dich, die du dann an die Agentur zahlen musst. Dann am besten kommt irgendwann noch, weil du so erfolgreich bist, dass du in diese großen heiligen Hallen darfst, jemand von der Regierung zu dir und sagt so, verkack's jetzt auf gar keinen Fall. Also ich möchte diese Person nicht sein.
Nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, wie dieser künstlerische Prozess dann eigentlich abläuft, weil es muss ja irgendwie immer so Art-Direktoren geben, die dann sagen, nee, dumm, also wir machen das Video so und so und so und so, das geht ja, also da muss ja immer einer irgendwie Also man weiß ja, wie es ist, wenn man mit mehreren Leuten zusammenkommt und dann haben mehrere Leute eine Idee, aber es muss ja immer eine Person irgendwie geben, die das so, okay, BTS, der Stil ist jetzt so und so und wir machen das und das und das ist so und so. Da muss es ja immer irgendwie nochmal so Oberleute geben, die das alles so ein bisschen, die Vision haben und das strukturieren irgendwie. Das finde ich gerade irgendwie, frage ich mich gerade, wie das eigentlich funktioniert.
Ich glaube, das ist tatsächlich diese Ebene von diesem YG Entertainment oder SM Entertainment, weil das sind halt so die großen vier Big Player, also bei denen wirklich die meisten Bands auch dann sind, die die meisten erfolgreichen auch casten. Ja. Ich denke mal, die werden halt, ist bei uns sowas wie Universal, Warner Bros. Und so, Universal und Warner Music, die werden halt natürlich einfach schon super stark darauf achten, wen holen wir uns jetzt hier rein, was macht Sinn und wahrscheinlich da halt auch wirklich Top-Leute zu sitzen haben, die sehr viele Flipcharts und Flipboards und Whiteboards haben.
Statistiken, Social Media, Zahlen, Klicks, dies, das, ja.
Ja.
Und die undercover dann in diesen Army-Foren sind und und zu so gucken, okay, worauf haben die Leute Bock, was wollen sie als nächstes?
Ich habe natürlich auch Marlina gefragt, was sie dazu sagt. Was ist ihre Meinung zu dieser staatlichen Förderung? Hören wir uns mal an. Ein Punkt, den ich auch noch super spannend fand, abgesehen davon, wie cool und toll das alles ist oder auch eben die Hintergründe dazu. Es ist ja so, dass Südkorea teilweise ja sogar K-Pop fördert. Kennen wir jetzt zum Beispiel bei uns aus Deutschland per se auch nicht direkt so, sage ich mal. Was ist da so dein Feeling zu?
Also ich finde es schon irgendwie cool, weil das halt also auch zeigt, wie stolz das Land auf ihre Künstler, auf die Kultur, auf den Aspekt ist, weil es halt auch viele Touristen anzieht einfach und sie halt viel Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite finde ich es halt sehr schwierig, den Gruppen gegenüber, die dann vielleicht von irgendwas abhängig gemacht werden oder dann halt wirklich sagen, oder bevorzugt werden und dann kriegen sie die Kritik von anderen Seiten, vom Management, von den Fans. Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das hat so seine guten Aspekte, dass du sagst, du bist als Land stolz darauf und wir fördern das, dass es halt umso mehr Gruppen gibt, auch unabhängig von diesen großen Labels und dass sie überhaupt existieren können. Aber es hat auch sehr viele Schattenseiten.
Und ich glaube, das trifft halt auch unser Feeling sehr, sehr genau. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Klar, man kann es irgendwie verstehen, wo es herkommt. Und natürlich macht es auch irgendwie Sinn, vor allem für dieses Land, das zu nutzen. Aber habe ich so auf jeden Fall auch noch nie mitbekommen, dass es so ein Ding ist.
Wild. Ja. Das hat jetzt mein Bild echt total
verändert nochmal,
ja,
ne?
Ja, voll. Ich dachte halt so K-Pop, so ja, das ist so lustig, lieb, süß. So, ich verstehe, warum man sich da irgendwie
ist es ja
damit identifizieren kann. Das hat so diesen super, was ich vorhin meinte, so Actionfiguren. Keine Ahnung, wie jede Band ist so auf ihre eigene Art und Weise so eine Art Avengers-Gruppe, wo verschiedene Superhelden am Start sind. Und jetzt höre ich das alles und ich denke mir so, boah, es ist irgendwie, da bröckelt die Fassade, du, da kommt aber, da ist viel Licht, aber noch viel mehr Schatten.
Ja, das stimmt schon. Also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist trotzdem beides, also, weil wenn wir das jetzt mal, ne, was man immer nicht unterschätzen darf oder was wir auch schon rausgestellt haben in der Folge, wir kennen all diese Aspekte in gewissen Punkten auch aus unserem westlichen Pop. So,
ja.
Das gibt es da alles auch. Vielleicht alles, sag ich mal, 10% runtergerechnet. Aber wenn wir uns angucken, Taylor mit ihren Taylor's Version, die war in beschissenen Verträgen und hat sich da rausgekämpft und so weiter und so fort. Oder auch Schönheitsdruck. Wie oft wird Selena Gomez geschadet dafür, wenn sie irgendwie mal aufgebläht ist? Dann ist sie gleich, lässt sich gehen oder sonst was. Also ich glaube, all diese Phänomene gibt's auch. Aber so wie Lina es ja auch beschrieben hat, einfach nochmal einen ganzen Schnuff stärker.
Ist viel konzentrierter einfach so.
Ja.
Voll konzentriert und alles so in so eine perfekte Form gegossen irgendwie.
Ja.
Das ist schon crazy.
Es ist kein Ingwer-Saft, es ist ein Ingwer-Shot.
Ja, wirklich.
Ja, deshalb, ich habe auch noch mal Lina gefragt, fand ich auch sehr spannend, was sie sich denn vorstellen könnte, wie sich vielleicht K-Pop in den nächsten Jahren noch verändert. Und glaubst du, dass sich in den nächsten Jahren bei K-Pop vielleicht noch Sachen ändern werden? Also hast du zum Beispiel schon gesagt, gewisse Regeln wurden lockerer. Oder glaubst du, es wird so bleiben?
Naja, Korea an sich ist ein sehr konservatives Land, was so Beziehungen und Sexualität angeht. Ich glaube, das wird sich jetzt nicht so unbedingt ändern. Ich glaube, sie werden auf jeden Fall offener werden, was halt auch vielleicht so Piercings, Tattoos, vielleicht auch einfach das Aussehen allgemein angeht. Auch vielleicht was so Performances angeht, so nackte Haut. Und dass es vielleicht in der Hinsicht einfach lockerer wird und sich ein bisschen mehr an die westliche Welt ein bisschen von der Offenheit anpasst. aber ich finde es ganz schwierig einzuschätzen, wie offen sie in so, naja, Liebesdingen werden. Und halt, ich hoffe, dass sie auch mit der Kultur von wegen, man muss schlank sein, man muss sich runterhungern, Diäten halten, dass das halt auf jeden Fall gelockert wird, weil das ist einfach nur super gefährlich für die Idols an sich und für die Gesundheit. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das weggeht.
Und da bin ich auch ziemlich bei Lina. Also es ist halt, auf jeden Fall könnte sich vielleicht eben dieses Image von Dating nochmal ein bisschen vielleicht entspannen. Vielleicht auch die Körperbilder müssen nicht mehr ganz so auf Perfektion getrimmt sein. Das sind ja alles Entwicklungen, die wir auch hatten. Mhm. Und vielleicht schwappen sie auch bis darüber, hoffentlich.
Na, hoffentlich.
Ja.
Ja, wie geil wäre es denn, wenn da du hast so Bands, die dann so Millionen Publikum begeistern, wenn die einfach mal ein bisschen auch moderner werden und mal ein bisschen lockerer angehen, die Geschichte, und diese Werte dann einem mitgeben. So.
Es gibt auch immer bei, korrigiere mich da gerne, weil ich habe keine Ahnung davon, es gibt doch auch in diesen Superhelden-Stories auch dann immer so Anti-Helden, so die genau das Gegenteil sind vom Helden. Vielleicht machen wir einfach eine Anti-Helden-K-Pop-Band.
Ja, ohne Geld dann.
Ja, das vielleicht.
Wir sind eine K-Pop-Band, die kein Geld einspielt. Nur aber dann können wir auch locker easy unser Leben leben.
Aber imagine, das würde funktionieren.
Naja.
Dann sagen wir einfach, ihr stellt euch einfach auf die Bühne, ihr singt ein bisschen, ihr tanzt ein bisschen, wenn ihr Bock habt.
Ja. Naja, mal gucken, was bei rauskommt.
Gucken, was bei rauskommt.
Ja, dann tanzt dann ein bisschen. So, ja. Und dann liege ich
aber vielleicht
bei meinem Bettchen einfach.
Ja, vielleicht ist es aber auch genau das Konzept. Weil
vielleicht, ja.
Es ist was Neues. Es ist einfach mal eine kleine Anti-Bewegung.
Ja, vielleicht. Vielleicht passiert das ja dann auch in Südkorea, dass dann irgendwann so diese ganzen verstoßenen, gescheiterten Idols, die schließen sich dann zusammen und die sagen, so, wir machen jetzt hier mal unser eigenes Ding. Und dann machen die wirklich aber so richtig düster, machen die dann.
Hm.
So richtig so auch mit viel Drogenproblem. Gut, wir müssen es alle in den Knast wieder, aber...
Wollte gerade sagen, das ist da schon nochmal ein bisschen geschärfer.
Es wird so richtig doll und dann gibt es so wie, ja, wirklich so eine, das sind dann so die Bösen, die Gescheiterten, die raufen sich dann nochmal zusammen. Und dann sind da wieder eine Anlaufstelle für alle anderen Gescheiterten.
Ja, aber auch dann ja nur, auch noch ein Punkt, den wir bisher noch gar nicht drin hatten, aber dann auch alle nur, zumindest auf jeden Fall bei den Männern, bis sie zu ihrem Wehrdienst müssen. Weil das ist ja tatsächlich in Südkorea noch so ein Ding. Die müssen ja, ich glaube, mit 29, ich glaube, es war auf jeden Fall Ende der 20er, müssen die ja noch alle in den Wehrdienst. Das
echt?
Heißt.
Mit Ende 20?
Ich glaube, es war Ende der 20er, ja. Und, das
also
war
da,
ja
da,
das
lässt, da sagt die Regierung hier, nee, wir fördern euch alles, aber die Männer, die müssen nochmal zum Wehrdienst.
Ja, das war ja das große Ding bei BTS. Also wie sieht's dann aus? Tatsächlich, das hat Lina mir auch verraten, war es wohl bei BTS so, dass die Regierung das auch für die aussetzen wollte und gesagt hat, nee, ihr müsst nicht, macht mal bitte weiter. die Mitglieder aber selbst auch gesagt haben, nee, wir wollen das schon machen, das gehört dazu. Mhm. Und dann teilweise die aber auch da Backlash von ihren Fans gekriegt haben, im Sinne von, ihr müsst das jetzt nicht machen, warum eigentlich? Ja. Und bei dem einen war es wohl auch so, dass der aufgrund von Verletzungen gar nicht mehr dann irgendwie, ich glaube, der wollte zur Marine oder so und das dann irgendwie nicht machen konnte und so. Und da hat er auch voll dann immer so Sachen gesagt bekommen, wie ja, du willst ja nur einfach nicht, du hast ja den Freifahrtschein und so. Also das ist schon, wow.
Ja.
Du bist richtig nachdenklich.
Ja,
ich sehe es dir an.
Ich habe darüber ja nie nachgedacht. Ne?
Ich auch nicht.
K-Pop jetzt hier so ein bisschen entzaubert einfach für mich.
Oh nein, das wollte ich nicht.
Nee, ist ja nicht schlimm, ist ja richtig. Ist ja richtig. Dann weiß ich, okay, muss ich da jetzt vielleicht nicht so weiter reingehen, obwohl, ja.
Doch, ich glaube, man kann das schon machen.
Also ja, natürlich,
weil
aber...
man muss ja dazu sagen, am Ende des Tages machen sie es ja auch irgendwo freiwillig.
Ja.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Stimmt schon.
Und auch die haben ja Spaß daran. Ich glaube, da sind wir wieder bei diesem sehr zweischneidigen
ja,
Feld, aber...
Halt, es hat wirklich sehr dolle zweiseitig irgendwie.
Ja.
Das ist schon wild. Es ist nicht so ein bisschen zweiseitig, dass man sagen kann, okay, ja, die schlechte Seite ist aber nur so ein bisschen schlecht.
Ja.
Da kann ich drüber hinwechseln. Ist schon irgendwie...
Aber auch da muss man ja sagen, wir wissen es ja nicht zu 100%,
ja,
bei
gut,
welchen
ja.
Gruppen es wirklich anschlägt. Es wird natürlich immer diese Gruppen geben, wo es noch mal stärker auch ist, als wir es uns vorstellen können. Und es wird auch diese Gruppen geben, wo es viel schwacher ist. Also dementsprechend kommt es, glaube ich, einfach super drauf an.
Mhm.
Man weiß halt so im Allgemeinen die Hintergründe, die aber, wie gesagt, auch im normalen Pop auftreten. Und ja, Ich glaube einfach, wenn man mal irgendwas mitkriegt, sich das vielleicht mal kritisch angucken, ist eine gute Sache. Vor allem mit diesem Hintergrundwissen. Aber sonst ist K-Pop weiterhin zum Feiern da.
On the run. Für die gute Laune. K-Pop macht gute Laune. Schauen wir mal, was Blackpink demnächst macht.
Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal.
Nach Rosés Solo-Karriere. Ja. Und Lisas Solo-Karriere.
Das wird auf jeden Fall noch spannend.
Vielleicht gibt es da nochmal dann Tee, auf den wir dann bei der nächsten, einer der nächsten Folgen mal darauf auch noch eingehen können.
Glaube ich auch. Ich bin auch erstmal erstaunt. Ich glaube, es ist unsere längste Folge jetzt geworden.
Wirklich?
Das hat bisher eigentlich nur Taylor Swift geschafft, aber.
Jetzt, aber wir haben ja auch ein großes, allgemeineres Thema irgendwie mal.
Das stimmt.
Mal. Fand ich aber gut.
Fand ich auch gut.
Wirklich, hier wurde der K-Pop mal richtig schön auf links gedreht und wieder zurück.
Ja. Also vielleicht hast du ja jetzt auch noch ein paar oder vielleicht auch sehr viele Nice-to-Know-Facts mitgenommen. Ein bisschen dich mal in dieses K-Pop-Fandom, K-Pop, die K-Pop-Welt ein bisschen entführen lassen von uns.
Oder warst schon in der K-Pop-Welt drin und hast jetzt irgendwie gemerkt, so krass, wusste ich alles noch gar nicht und bist jetzt geschockt. Das wäre auch mal spannend zu erfahren.
Absolut. Könnt ihr uns auf jeden Fall gerne schreiben einfach, bei Instagram zum Beispiel. Und,
du hast den Punkt gezwitscher. Wir haben schon noch einen Punkt dazwischen, oder?
Ja. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bereiten wir jetzt unsere Flügel aus und gehen auf Suche nach neuen kleinen Gossip-Würmern, die wir aus der Erde ziehen.
Genau, und gründen dann nebenbei noch die Anti-K-Pop.
Stimmt, da Avengers, war was.
Anti-Avengers Group. Ja? So. Zwitschern wir mal ab, ne? Tschüss.
Oh mein Gott. Gossip-Gezwitscher mit Anne und Nando.
Ein Energy Sachsen Original.